Klemm und Tupfer. Skalpell. Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Ja, und damit mal wieder herzlich willkommen zurück. Man sieht's natürlich wieder, man sieht's im Titel. Wir sind nicht wieder ganz alleine. Justin, erzähl uns, was haben wir heute für ein Thema dabei? Es ist ja auch ein Thema, wo ich auch, ich sag mal, in der Vergangenheit passiv mit betroffen bin, ne?
Ich wollte es gerade sagen. Also, ich glaube, heute eine Folge mit dem Thema, was die meisten wirklich immer und immer wieder interessiert und wo wir, ich glaube, zu kaum einem anderen Thema so viele Fragen bekommen haben, ob wir nicht mal unsere Meinung dazu abgeben können. Und zwar geht es heute um das Thema Privatunis, in Anführungsstrichen Privatunis. Und ja, so viel zu dir. Ich meine, du hast einen persönlichen Background dazu. Du hast ein Jahr in Ungarn studiert. Und auch da kriegen wir immer wieder Nachfragen, ey, wie ist denn das so und wie generell ist das auch in Deutschland? Denn auch wir wissen alle, das Zulassungsverfahren für die Medizin ist nicht ganz so einfach, ja. Und da haben wir uns gedacht, wir könnten jetzt einfach ganz easy über die Unis gehen und uns irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Infos rausgrabben und die einfach irgendwie trocken vorstellen. Aber am besten, muss man sagen, lernt man natürlich Eindrücke zu gewinnen, indem man Studierende, dieser Unis eben befragt. Und deswegen haben wir heute, um ganz transparent zu sein, in Kooperation mit der MHB, also der Medizinischen Hochschule Brandenburg, eine Folge für euch vorbereitet und eingeladen. Nele und Jannis. Herzlich willkommen. Ich wollte gerade sagen, herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und heute berichtet. Stellt euch doch am besten mal kurz vor.
Ja, also ich bin Nele, ich bin 26 Jahre alt und Jannis und ich studieren jetzt im 8. Semester Humanmedizin an der Medizinischen Hochschule in Brandenburg. Und ein bisschen Vorerfahrung bringe ich schon mit. Ich bin nämlich schon gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin.
Ja, moin moin, mein Name ist Jannis. Wie Nele gerade sagte, studieren wir zusammen hier im 8. Semester an der MHB. Ich bin aktuell in Europin und freue mich heute für die Einladung sozusagen, um ein bisschen über unsere Universität zu sprechen.
Ich glaube, das wäre ganz interessant. Ich werde jetzt mal so ein paar, man muss sagen, wir hatten ja schon mal ein nettes Vorgespräch. Wir haben uns also quasi schon mal, ich sag mal, so ein bisschen eingegroovt und wissen, worüber wir heute ungefähr sprechen wollen. Ich werde trotzdem natürlich nochmal für alle ZuhörerInnen, eine kleine Agenda an den Tag werfen. Einfach aus dem Grund, damit ihr dann auch wisst, worüber sprechen wir heute und ist die Folge für euch interessant. Ja oder nein, alle Links, die wir jetzt irgendwie oder alle Sachen, die wir irgendwie besprechen, findet ihr wie immer in den Shownotes, in der Videobeschreibung. Links sind alle mit dabei. Also, Nummer eins ist natürlich, für wen ist so eine Privatuni überhaupt? Ja, gut. Also man hört ja meistens, schwierig reinzukommen. Ich hatte irgendwie ein schlechtes Abitur oder man muss ja sagen, relativ, weil die meisten sagen halt, schlecht ist 2, irgendwas, was halt immer noch ein gutes Abitur ist. Aber sei das mal dahingestellt. Also darüber werden wir sprechen. Wir werden natürlich ganz dicke Insights von euch bekommen. Wie ist es, an der MHB zu studieren? Und da muss man natürlich auch sagen, trotzdem, also obwohl ihr berichtet, werden wir natürlich, das ein oder andere Klischee, denke ich mal, aus dem Weg räumen müssen oder zumindest mal bewerten müssen. Denn, ich weiß nicht, ob ihr den Medi-Song kennt, aber den Budacash-Song, den kennen ja die meisten. Und da werden wir einfach drüber sprechen, über die meisten Klischees, die mal so aufkommen. Da muss man sich natürlich auch fragen, das ganze Ding kostet ja auch, muss man ja so auf den Tisch sagen, einen Batzen Geld. Was gibt es heutzutage für Möglichkeiten, das Ganze zu finanzieren? Wer sich das also fragt, auch auf jeden Fall dranbleiben. Und zu guter Letzt muss man natürlich auch nochmal sagen, was sind denn vielleicht Unterschiede, was sind Vor- und Nachteile? Wir wollen natürlich alles beleuchten, nicht nur die guten Dinge, sondern gibt es vielleicht auch Sachen, die man verbessern kann oder die irgendwie anders zu, ich sag mal, herkömmlichen staatlichen Unis sind. Und für die Leute, die wir am Ende wirklich überzeugen konnten, sich das Ganze zu überlegen, haben wir natürlich Termine und Fristen für das gesamte Bewerbungsverfahren dann nochmal und gehen, sage ich mal, jetzt hier im Meeting vielleicht nochmal so ein bisschen durch, wie man denn jetzt vorgehen sollte, wenn man sich denn an der MHB bewerben möchte. Und Lukas, sag uns doch nochmal kurz vielleicht vorher, was zu einem Informationstag, bevor wir überhaupt starten.
Bevor wir überhaupt starten, startet am, lass mich nicht lügen, das ist Samstag, der 27. November, gibt es einen Informationstag an der MHB. Links werden wir auch in die Videobeschreibung packen, in die Shownotes packen. Da könnt ihr, falls euch das interessiert, falls ihr Interesse habt, euch an der MHB zu bewerben, gibt es einen kostenlosen Online-Termin. Das ist ein Online-Seminar, Webinar, wie man auch immer das Ganze gerne nennen möchte, an dem man sich einfach kostenlos einfach mal informieren kann über das Studium. Falls einem das Gespräch heute nicht gereicht hat, dass man noch mehr Informationen möchte, kann man da auf jeden Fall dran teilnehmen. Ich weiß nicht, ihr beide seid ja sehr aktiv an der MHB. Seid ihr auch mit am Start bei dem, an dem Tag oder nicht? Weil wir haben ja im Vorgespräch gemerkt, Jannis, du bist ja gefühlt überall mit tätig an der MHB. Bist du an dem Informationstag auch dabei?
Ja, mein Gesicht wird man dort auch sehen. Ich mache das jetzt zum dritten Mal online mit. Und genau, ich und andere meiner Mitstudierenden werden da sein. Unser Präsident, unsere Prodekane für Studium und Lehre. Also viele Menschen, die man dann auch bei uns im Studium treffen würde, werden da mit vertreten sein.
Ja, ja. Ich denke mal, da werden wir später auf jeden Fall nochmal genauer zu sprechen kommen, wie genau man sich bei euch noch mit engagieren kann, weil ihr beide seid ja ziemlich engagiert, gerade du, Jannis, bist ja gefühlt in jedem Komitee, so wie wir das vorher mitbekommen haben, und wie viel auch Wert gelegt wird auf die studentische Meinung. Da werden wir aber später mal zu kommen. Erzählt doch erstmal so ein bisschen, ja, wie kam es überhaupt dazu, dass ihr euch für eine Privatuni entschieden habt? Wie kam es zur Privatuni? Ich meine, bei mir, ich kann von meiner Seite aus mal kurz erzählen, war es einfach so, klar, man weiß nicht, wie komme ich ins Studium? Mein Abischnitt hat einfach nicht gereicht, beziehungsweise ich bin über die Auswahlverfahren an staatlichen Unis nicht reingekommen und dann informiert man sich dann halt auch über private Einrichtungen. Und bei mir war es einfach so, dass ich niemanden kannte, um an eine deutsche Privatuni zu kommen, und ich wusste einfach nicht, wie es funktioniert, und ich kannte jemanden in Ungarn, und so hatte ich ein ganz gutes Gefühl dafür, wie das vielleicht in Ungarn sein könnte. Deswegen war für mich die Entscheidung, halt nach Ungarn zu gehen, einfach weil ich jetzt nicht diesen Kontakt, so wie wir den jetzt halt beispielsweise haben, und über die Folge halt vielleicht hat das mal einen Einblick bekommen, wie das überhaupt an der Privatuni halt vielleicht ist. Also vielleicht könnt ihr mal erzählen, wie war bei euch denn damals die Entscheidung überhaupt zu einer Privatuni zu gehen?
Also bei mir war es ehrlich gesagt ganz ehrlich wie bei dir, Lukas. Also ich habe erst versucht, so ein bisschen den Weg über die Ausbildung zu gehen, weil man ja wusste, okay, wenn man eine Ausbildung hat, dann hat man eigentlich auch ein bisschen bessere Chancen, dann irgendwie einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Und war dann fertig und habe auch 6 Monate gearbeitet und dachte mir dann, also ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis ich jetzt regulär meinen Studienplatz erhalten würde, und informiere mich mal irgendwie über, ja, Alternativen. Und dann bin ich irgendwie durch einen Zufall auf die MHB gestoßen. Es war irgendwie ganz witzig, ein Bekannter von uns hatte einen Zeitungsartikel über die MHB gelesen und wusste, dass ich gerne Medizin studieren wollen würde, und hat das eben dann so ausgeschnitten und hat den mir in den Briefkasten geworfen. Und dann habe ich mir den durchgelesen und dachte, das hört sich irgendwie sehr interessant an. Genau, weil gerade die MHB auch dafür wirbt, quasi die Ärzte aufs Land zu holen, und ich auch aus einer Kleinstadt komme und mir das irgendwie gut vorstellen konnte. Und die Praxisnähe vor allem sehr groß geschrieben wurde und ich irgendwie schon immer mehr, ja, also so sehr gerne Praxis und Theorie irgendwie vermischen wollte. Und darum hat das ganz gut gepasst, und dann habe ich das besucht und hatte Gott sei Dank das Glück, dass es dann geklappt hat.
Ja, wie war es bei dir, Jannis?
Bei mir war es ähnlich. Also als ich 2016 Abitur gemacht habe, hat es halt nicht gereicht für Hochschulstart sozusagen, und habe mir dann zur Überbrückung einen Bundesfreiwilligendienst erst organisiert, habe dann parallel mich auf den TMS vorbereitet und das dann absolviert. Das war dann auch hat nicht ganz gereicht, sage ich mal vorsichtig, und habe dann eine Ausbildung angefangen und habe mich dann gefragt, also möchte ich jetzt die Ausbildung zu Ende machen, und klappt es dann in Kombination mit Abiturnote, TMS und Ausbildung, und es reformierte sich ja auch so ein bisschen das Zulassungssystem, aber dann bin ich ziemlich schnell zu dem Schluss gekommen, nee, ich möchte jetzt eigentlich ziemlich schnell Medizin studieren. Ausland kam eher nicht so in Frage, also sollte schon was Deutschsprachiges sein, und habe dann so gegoogelt und bin dann auf die MHB gestoßen und habe mich dann auch erstmalig mit der Frage überhaupt beschäftigt, wie kann man eigentlich Medizin studieren in Deutschland, und habe festgestellt, dass es da doch Unterschiede gibt, Regel- und Modellstudiengänge, dann festgestellt, dass mich auch das Modellstudiengangssystem eigentlich sehr anspricht. Und vor allen Dingen an der MHB, wir sind beide im vierten Jahrgang, also wir sind noch relativ frisch mit dabei sozusagen. Die MHB gibt es ja noch nicht ganz so lange. Und das fand ich auch ganz spannend, am Aufbau so einer jungen Universität mit beteiligt zu sein. Habe mich dann einfach mal beworben am letzten Tag der Bewerbungsfrist. Ja, und wurde dann direkt zum ersten Auswahltag, damals war es noch im November, eingeladen. Und ja, es hat scheinbar ganz gut geklappt.
Und jetzt würde mich mal interessieren, also erstmal, weil du ja meintest, du würdest gerne mitwirken, und das tust du ja auch. Die Uni ist ja noch relativ neu, und trotzdem ist es doch so, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, aber ich habe mich im Rahmen bei meiner Auswahl der Uni sozusagen damals auch mal privat orientiert und mal geguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war es zumindest meistens so, dass ich relativ, also meine größte Angst war quasi die Finanzierung. Oder was heißt Angst, aber es war so diese größte Hürde, bei der ich wirklich gesagt habe, ach, weil die ganzen anderen Punkte waren eigentlich meistens, fand ich immer ziemlich schlüssig. Bevor wir jetzt zu sehr auf den Punkt Finanzierung gehen, würde mich aber trotzdem mal interessieren, was waren eure ersten Gedanken? Also war das für euch so, ja komm, das kriege ich irgendwie gewuppt? Oder war das bei euch auch, dass ihr sagt, bei der einen oder anderen Sache habe ich vielleicht so ein bisschen Bauchschmerzen? Vielleicht fängt Nele nochmal an.
Also klar, wenn man sich irgendwie so für private Hochschulen interessiert, dann ist das Erste, worauf man, glaube ich, guckt, wie hoch sind die Kosten. Ja. Aber dann bei der MHB war es so, dass sie da auch wirklich unter ihrem Punkt, wenn man sich irgendwie informiert hat, auch irgendwie Möglichkeiten dargestellt hat, sodass man sich darüber informiert hat und klar darüber nachgedacht hat, aber dann so überzeugt war von dem Konzept, was da stand sozusagen, dass man gesagt hat, okay, ich versuche das jetzt. Und ja, im Endeffekt ist es auch wirklich so, dass ich jetzt von den Kosten im Studium auch wirklich noch nichts merke. Ja.
Also ich muss ehrlicherweise sagen, das war für mich schon wirklich großes Thema. Deswegen habe ich mich auch erst am letzten Tag der Bewerbungsfrist beworben. Damals in meinem Bundesfreiwilligendienst ein Mentor, in Anführungszeichen, also einen ärztlichen Kollegen, mit dem ich viel mich unterhalten habe. Und wir haben uns dann auch darüber ausgetauscht und sagte dann so, Janis, jetzt überleg mal, was dich quasi das Warten kosten würde. Also man verdient hier als Arzt oder Ärztin am Ende nicht ganz unerheblich. Und wenn man sich jetzt hochrechnet, wenn ich jetzt noch 3 Jahre warten würde, was fehlt mir hinten raus? Das war dann so der entscheidende Moment zu sagen, okay, ich betrachte das jetzt mal, das Pferd von hinten quasi, und habe dann gesehen, okay, es lohnt sich schon, ziemlich früh ins Studium einzusteigen und zügig fertig zu werden. Nicht nur, weil man irgendwie weiterkommen möchte, sondern am Ende dann eben auch finanziell. Und das hat mir so ein bisschen diese Sorge genommen. Und ich habe mich dann intensiver damit beschäftigt und ja, bin damit jetzt auch sehr d'accord.
Ja, das ist so ein Punkt, den man eigentlich ganz oft vergisst oder gar nicht drüber nachdenkt, dass man ja eigentlich ja auch, ich sag mal, indirekte Kosten hat, wenn man später erst in den Beruf einsteigt. Also genauso wie du sagst, wenn ich 3 Jahre später in den Beruf einsteige, verdiene ich auch 3 Jahre später mein Ärztegehalt. Das ist ein Punkt, der hat mir damals auch ein bisschen geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei mir war es so, ich weiß nicht, das könnt ihr ja gerne auch sagen, wie es bei euch ist, wenn man dann einmal im Studium ist und man hat sich einmal dafür entschieden, dann ist die Sorge auch so ein bisschen, die drückt irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund. Das ist eigentlich gar nicht mehr so richtig das richtige Thema so im Studium. Ich dachte erst, das belastet mich irgendwie. Wir kommen später zu der Finanzierungsfrage genauer, aber wie ist das bei euch jetzt? Habt ihr das jetzt noch im Kopf oder nicht mehr? Bei mir ist das irgendwann einfach verschwunden.
Ja, also ich würde mich da voll anschließen. So wie Janis sagte, am Anfang war es irgendwie noch so das größte Ding. Und nach fragt man sich dann erstmal, oh mein Gott, ich habe es wirklich geschafft, ich habe diesen Studienplatz. Und stürzt sich dann erstmal quasi ins Semester und ist so ein bisschen, ja, erschlagen von den ganzen neuen Sachen, sodass man das dann wirklich so ein bisschen in den Hintergrund drückt. Und klar, ab und zu denkt man nochmal drüber nach, wenn es auch so in Richtung Zukunft geht. Und ich glaube jetzt gerade, wo es so ein bisschen, ja, Richtung Ende geht, wird es auch nochmal ein bisschen präsenter alles. Aber eigentlich den Großteil der Zeit habe ich nicht, war das nicht so der Hauptteil meiner Gedanken. Voll.
Also ich sehe das ähnlich wie Nele. Bei mir war es so die ersten 3 Monate, als es dann losging, der Studienplatz wurde mir angeboten, da musste man das ja alles organisieren und dann auch der erste Monat im Studium spielte das schon eine Rolle, sage ich mal, habe ich viel drüber nachgedacht, aber dann ist es völlig in den Hintergrund gerückt und das Studium, das Schöne sozusagen, an die Oberfläche gekommen und jetzt ist es, ja, es ist einmal im Semester schickt man die Studienbescheinigung an die Sparkasse in meinem Fall und sonst habe ich damit gar nichts mehr mit zu tun und das rückt völlig in den Hintergrund.
Jetzt hattet ihr ja eben beide gesagt, dass euch auf der Internetseite, egal wie ihr jetzt auf sie aufmerksam geworden seid, das Konzept überzeugt hat. Na, dass ihr gesagt habt, ey, das, was sie schreiben auf dieser Internetseite, das holt mich irgendwie ab. Da habe ich Bock drauf. Und da habe ich jetzt, ich habe natürlich in der Vorbereitung auf diese Folge auch mal auf diese Internetseite geguckt. Ich vermute mal, dass sich in den Jahren jetzt nicht so viel verändert hat, dass das Prinzip das gleiche ist. Und das, was mir am meisten ins Auge gestochen ist, sind eigentlich folgende Dinge. Studieren ohne NC, beziehungsweise ohne Abiturschnitt, also besonderen Abiturschnitt, den man erreichen muss, sondern eher Fokus auf Motivation und Persönlichkeit. Und zweitens innovative Konzepte Richtung Modellstudiengang. Ne? Bei euch ist ja ein etablierter Modellstudiengang. Für die Leute, die gar nicht wissen, was ist Regel, was ist Modell, kann nochmal eine andere Folge von uns reinhören. Darum soll es nicht gehen. Aber trotzdem könnt ihr ja vielleicht am Ende oder könnt ihr jetzt mal drauf eingehen und sagen, wurdet ihr von dem Konzept jetzt auch so im Studium abgeholt? Also ist das das, wie ihr euch das dann auch vorgestellt habt? Und generell, wie ist es denn jetzt dort zu studieren? Also ich habe mir auch hier nochmal so ein bisschen so diese Beispielstundenpläne ein bisschen ausgedruckt und ich habe da auch mal rüber geguckt, da habe ich auch gleich noch ein paar Fragen zu, finde ich ganz interessant. Aber ihr könnt ja einfach mal eure Eindrücke geben. Wurdet ihr enttäuscht oder wurde quasi das eingehalten, was ihr gesagt, also was dort suggeriert wurde? Nele, gerne.
Ja, also ich muss sagen, dass ich, also ich hatte tatsächlich, bin nicht mit, also klar geht man mit Erwartungen ins Studium, aber ich bin tatsächlich relativ offen ins Studium gegangen und wollte mich einfach mal, ja, überraschen lassen. Und ich bin tatsächlich sehr angetan von dem Studium, weil man wirklich diese Praxisnähe von Anfang an hat. Wir starten im zweiten Semester mit einem Praxistag, der alle 2 Wochen stattfindet, wo man schon mal so die ersten Hausarztpraxen kennenlernt. Das ist auch möglich gewesen jetzt in Corona, dass man das zum Beispiel in so, ja, Blockpraktika macht und allein schon so früh irgendwie das, was man dann theoretisch gelernt hat, dann anwenden zu können, ist total cool. Und ja, was ihr eben auch schon angedeutet habt, ist dieses, ja, die Uni mitzugestalten von Anfang an. Also die Wege sind total kurz. Also wir sind auch wirklich ein kleiner, ja, eine kleine Kohorte immer in jedem Jahr. Wir sind 48 Studierende, das heißt, die Seminare sind immer mit 24 Studierenden, was total cool ist, ist, man kann immer Rückfragen stellen, die Dozierenden stellen Rückfragen, sodass man auch interdisziplinär die ganze Zeit mit eingebunden wird. Und das ist irgendwie so ein Lernen, das kennt man auch so von der Schule oder aus der Schulzeit. Und ich konnte immer total gut mit und deshalb war es jetzt hier auch so. Und es ist halt eine kleine Familie. Also das ist auch irgendwie immer das, was ich betone. Ich fühle mich total wohl und ja, es macht einfach super viel Spaß. Auch jetzt im 8. Semester, wo man ja 3 Tage in der Woche wirklich in der Klinik ist und ja, so richtig den Klinikalltag schon früh miterleben kann. Das ist echt richtig cool.
Also bei mir war das damals so, ich habe mich informiert über den Modellstudiengang und habe mich dann, wie ich eben schon sagte, damit beschäftigt, wie kann man eigentlich Medizin studieren und wie möchte ich eigentlich gerne lernen. Und eine Sache hat mich dann ziemlich angesprochen, das problemorientierte Lernen. Das ist ja bei uns das zentrale Lehr- und Lernformat. Und ich habe mich dann zurückerinnert an die Oberstufe, wo wir das in ähnlichen Weisen betrieben haben, sage ich mal. Beispielsweise, als wir uns über das Nervensystem ausgetauscht haben, haben wir so einen Fall bekommen. Da war eine Patientin mit Multipler Sklerose beschrieben und wir haben uns anhand dessen dann erarbeitet, was ist eigentlich so eine Nervenzelle, wie funktionieren Aktionspotenziale und so weiter und so fort. Und das, was wir damals in der Schule gemacht haben, das wird an der MHB in intensiver Form betrieben vom 1. bis zum 10. Semester. Und ich kann mich immer noch an diese Patientin mit MS erinnern, an diese Fallvignette, die ich damals in der 11. Klasse im Biologiekurs besprochen habe. Und das hat mich doch sehr angesprochen. Und dann habe ich mich damit weiter beschäftigt, auch mit den anderen Lehrformaten praktisch ausgebildet zu werden. Das war mir wichtig, nicht nur Theorie zu pauken. Und ich bin auch kein Mensch, der irgendwie gerne in so eine riesen Vorlesung geht und mir 90 Minuten irgendwas anhört. Ich schweife da immer direkt ab. Deswegen hat mich dieses persönlich angesprochen zu werden, in Anführungszeichen interaktiv mitzumachen, das hat mich angesprochen. Und letztlich, also ich war in der Schule mit knapp 50 Leuten in einem Jahrgang, jetzt bin ich an der MHB mit 48 Leuten im Jahrgang, da hat sich nicht viel verändert. Fühlt sich so ein bisschen an wie zur Schule gehen. Man kennt sich untereinander im Jahrgang natürlich, aber auch vom 1. bis zum 10. Semester unter den Lehrenden. Und das ist doch etwas, was ich sehr schätze, nicht einer von vielen zu sein, sondern wirklich einer von wenigen in Anführungszeichen. Und dann auch wirklich individuell gefordert und gefördert zu werden.
Ist auch eine Sache, wo ihr sagt, das wird auch genauso umgesetzt, wie ihr euch das vorher quasi gewünscht habt. Weil ich sag mal, ich sag mal, an anderen Unis ist es ja so, dass man das online, die Präsentation online ist ja die eine Sache, die Idee ist die eine Sache, aber dann ist ja auch immer noch die Frage der Umsetzung. Wird es dann auch am Ende des Tages wirklich genauso umgesetzt, wie es, ich sag mal, online präsentiert wird? Und noch eine Sache, wir sind ein relativ kleiner Jahrgang in Magdeburg, nur so zum Vergleich für diejenigen, die noch nicht studieren. Wir sind 200 Studierende. Da sind 48 dann doch echt ziemlich wenig dagegen, ne?
Und man muss
Aber,
dazu,
ja.
also, nee,
Nee,
ich will
ich wollte
dazu
eigentlich die
auf jeden
Frage
Fall,
schon.
nee,
Alles gut.
ich wollte dazu wirklich nochmal sagen, unterschätzt das bitte nicht da draußen, was, wie du schon sagtest, Nele, ein Zusammengehörigkeitsgefühl so ausmacht und sich wohlfühlen in einem Studiengang so ausmacht, ja. Ich habe das schon von vielen anderen Studiengängen, jetzt nicht unbedingt in Magdeburg, aber auch in vielen anderen Städten in Deutschland gehört, aber wie gesagt, egal ob es Medizin ist oder was auch immer, wenn du dich in deinem Lernumfeld wohlfühlst, mit den Studierenden wohlfühlst und da wirklich was an Gemeinschaft, ja, aufbaust, sage ich mal, oder zumindest ein Gemeinschaftsgefühl entwickelst, dann ist das wirklich viel wert. Man kann ja gar nicht unbedingt immer sachlich dafür argumentieren, aber in der Gruppe ist es halt einfach meistens immer besser. Mir fällt jetzt eine Frage zum Stundenplan ein. Zwei Fragen, die wollte ich euch gerne stellen. Ich habe gesehen, ihr habt den Studienabschnitt ja ähnlich geteilt wie viele andere Studiengänge, Studiengänge auch, beziehungsweise das Physikum, wie im Regelstudiengang, gibt es ja bei euch so gesehen nicht mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt eine Art Physikumsäquivalent. Und das findet nach dem vierten Semester oder nach dem fünften statt? Weil ich habe gesehen, in eurer Einteilung habt ihr quasi die ersten sechs Semester eingeteilt, das siebte bis das zehnte und dann das PJ, wie die anderen auch. Ist das so richtig oder wie kann ich mir das genau vorstellen?
Also die ersten fünf Semester, das sind die Semester, wo man quasi das Physikumsäquivalent erwirbt durch die ganz normalen Semesterabschlussprüfungen. Also da wird einfach Semester 1 bis 5 zusammengezählt und kommt auf eine Bescheinigung. Da muss man keine extra Prüfung machen. Und die ersten fünf Semester orientieren sich an den Organphasen. Dadurch läuft man quasi einmal alle Organsysteme des Körpers und es bastelt sich so von Modul zu Modul der Mensch zusammen, beispielsweise das Modul Bewegung oder Atmung. Und das macht man dann fünf Semester, dann hat man quasi einmal alle Organsysteme durch und bekommt dann am Ende des fünften Semesters das Physikum bescheinigt, also eine Äquivalenzbescheinigung über den ersten Abschnitt der ärztlichen Prüfung. Und im sechsten Semester machen wir so etwas Besonderes, da machen wir ein Wissenschaftspraktikum und unterhalten uns über Statistik und Wissenschaft sehr intensiv oder eben auch über Gesundheitsversorgung. Und das bildet dann sozusagen unseren ersten Studienabschnitt ab, das ist dann etwas anders als im Regelstudiengang, wo es 1 bis 4 ist und nur die vorklinischen Inhalte. Genau, das ist manchmal ein bisschen verwirrend. 1 bis 5 ist das Physikumsequivalent, aber 1 bis 6 okay. Der erste Studienabschnitt an der MHB.
Ja, da unterscheiden sich die Modellstudiengänge untereinander ja auch alle so ein bisschen. Das ist ja auch an den staatlichen Unis so, dass da das nicht wirklich, sagen wir nicht einheitlich ist. Aber um das auch nochmal ganz kurz abzuschließen, das zweite Staatsexamen, das schreibt ihr wie in Anführungszeichen jede andere Uni, wie jede normale andere Uni quasi auch. Ne? Ob das jetzt staatlich, privat ist, das M2 wird das gleiche sein, ne?
Genau, ja.
Ja. Würdest du denn sagen,
ich wollte nur sagen, genauso wie das PJ und auch das dritte Staatsexamen, da unterscheidet sich nichts mehr, ne?
Genau, ja.
Würdest du denn sagen, Nele, das, was Janis eben beschrieben hat, dieses Wissenschaftspraktikum im sechsten Semester, ist auch für Leute, die sagen, ich möchte Medizin studieren und ich bin auch an der Forschung irgendwie in einem besonderen Maße interessiert, weil bei uns ist es so, wir haben mehr oder weniger, wir haben sowas wie Biometrie, ich glaube, das habt ihr auch nochmal drinstehen, ich glaube, das habt ihr auch sogar am 6. Wir haben auch nochmal andere so ganz kleine Statistikkurse, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt persönlich sagen würde, okay, Forschung ist zwar immer wieder mit dabei, aber ich glaube, wenn man eine Doktorarbeit anfängt, dann ist man in erster Linie doch irgendwie so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Und dieses Wissenschaftspraktikum hat mich irgendwie interessiert, weil ich habe mich da so ein bisschen belesen und habe dann herausgefunden, man soll da ja in einer Gruppe auch eine gewisse Fragestellung erarbeiten. So. Und vielleicht kannst du was dazu sagen.
Ja, genau. Also, Entschuldigung. Wie du gerade gesagt hast, Biometrie haben wir genau in diesem sechsten Semester zusammen mit Gesundheitswissenschaften. Das sind die beiden Module, die wir quasi am Anfang des sechsten Semesters haben. Und anschließend findet dann das Wissenschaftspraktikum statt. Und es gibt die Möglichkeit, dass die Studierenden sich quasi selbst ein Thema aussuchen, wenn sie gesagt haben, okay, in den ersten fünf Semestern habe ich jetzt irgendwie schon ja ein cooles Thema kennengelernt oder mit einem Professor oder mit einer Professorin zusammengearbeitet und da könnte ich mir das gut vorstellen, ich habe sogar schon ein Thema. Aber es gibt auch die Möglichkeit quasi, dass die ProfessorInnen Themen schon im Vorhinein einreichen und dann hast du als Studierender oder Studierende die Möglichkeit, dir eins der Themen auszusuchen, wenn du sagst, oh wow, das interessiert mich, da hatte ich richtig Lust zu, dann kann man sich auch das wählen zum Beispiel. Und dann geht man tatsächlich in dieser Zeit ich glaube, es waren circa 6 Wochen, richtig tief in die wissenschaftliche Arbeit. Also man muss sich wirklich damit auseinandersetzen. Klar hat man in den vorigen Modulen so ein bisschen die Grundlagen erlernt, aber das dann doch plötzlich selber zu machen und dann auch mit diesen typischen Statistikprogrammen wie SPSS irgendwie zu arbeiten, ist dann schon nochmal was anderes. Und ich muss sagen, ich dachte so, mit Statistik kann ich gar nicht. Mm. Ja. Wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, dann fängt es tatsächlich auch irgendwann an, Spaß zu machen. Und ich hatte wirklich keine Lust darauf, aber im Nachhinein bin ich echt ein Fan von diesem Wissenschaftspraktikum, weil ich gelernt habe, dass man sich auch manchmal so ein bisschen in Sachen reindenken muss und sie machen muss, damit man Gefallen daran findet. Mhm. Und bei ganz vielen von uns, aber ich glaube, viele haben auch dadurch irgendwie so, den Gefallen daran gefunden und haben auch aus den Themen, die sie gemacht haben, dann tatsächlich auch irgendwie ihre Doktorarbeit angefangen oder das weiterverfolgt und dann auch tatsächlich irgendwie veröffentlicht mit den ProfessorInnen zusammen. Also es ist echt, echt eine coole Möglichkeit.
Also es ist jetzt quasi kein, nicht zwangsläufig irgendwie ein Thema von, das ist eigentlich alles schon 73 Mal durchgekaut worden, wir geben jedes Jahr den Studierenden die gleichen Sachen, die sie mal durcharbeiten sollen. Also man leistet da wirklich eine Arbeit sozusagen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein ziemlich großer, also Pluspunkt, gerade dann eben möglicherweise auch für Leute, die sagen, mich interessiert die Forschung vorneweg schon, weil da werden ja dann wirklich auch diese 6 oder 7 Wochen oder was es hier ist, dann wirklich auch freigeräumt dafür. Ihr habt dann auch nur das in der Zeit, ne?
Ja. Das ist wirklich 8 Wochen ganz täglich sozusagen und es wird schon lange vorbereitet. Mhm. Die Wissenschaftlichkeit spielt wirklich eine große Rolle. Im ersten Semester fängt es schon an mit methodenwissenschaftlichen Arbeitens. Man wird so ganz sukzessive rangeführt, was ist eigentlich Wissenschaft, wie funktionieren Studien, was gibt es für Studientypen. Und es wird dann vorbereitet, dieses Wissenschaftspraktikum schon im 5. Semester mit. Und dann hat man im 6. Semester wirklich 8 Wochen Vollzeit Zeit, das zu bearbeiten. Am Ende schreibt man so eine kleine Arbeit, es gibt einen Posterkongress, dann kommen auch die Professorinnen und Professoren, also eine Art Jury, da muss man das quasi verteidigen, in Anführungszeichen, da wird auch mal eine kritische Frage gestellt. Und es hört auch nicht auf. Wir hatten gerade heute im 8. Semester Journal Club, also MWA, geht auch noch weiter. Und jetzt diskutieren wir halt verschiedene Studien, Vor- und Nachteile, um sich ein bisschen auch kritisch damit auseinanderzusetzen. Also das hört nicht auf mit der Wissenschaftlichkeit und geht wirklich vom 1. bis zum 10. Semester.
Ja, da muss man ja wirklich ganz transparent sagen, dass wir das an der staatlichen Uni eigentlich so gar nicht haben. Also wir werden da auch, was eine Doktorarbeit angeht, das ist im Prinzip der erste Kontakt, den man zum wissenschaftlichen Arbeiten so hat. Da ist man eigentlich ziemlich auf sich allein gestellt, sowohl bei der Suche als auch bei, hinterher bei dem Schreiben oder wie auch immer das ist. Da hat man eigentlich, also ich habe da jetzt noch keine Ahnung von. Thema Doktorarbeit ist ja auch bei uns so eine, also das wollen wir jetzt nicht aufrollen, das Thema, das streut nur Salz in die Wunde.
Das kommt dann in den nächsten Monaten, wenn, wir schauen mal, das lassen wir mal unter den Tisch bei uns jetzt fallen.
Ja, ist jetzt besser, wenn wir da jetzt nicht drauf eingehen, sonst wird die Folge 1,5 Stunden und wir regen uns nur, aber nee, egal. Aber wir haben halt wirklich keine Ahnung wirklich von wissenschaftlichen Arbeiten, wie man eine Doktorarbeit angeht. Das wird für uns im Prinzip das erste Projekt, dass wir selbst wissenschaftlich wirklich arbeiten.
Ich wollte dich gar nicht schon wieder unterbrechen.
Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, das unterschätzt man einfach so, dass das jetzt auch nicht so selbstverständlich ist, wie man einfach wissenschaftlich arbeitet. Das muss man halt auch üben und trainieren. Und wenn man da keinen Plan von hat, dann wird es bei der Doktorarbeit, dann ist man da schon ziemlich auf sich alleine gestellt erstmal.
Ich glaube, der größte Pluspunkt an dieser Sache ist einfach, dass die Zeit dafür angeräumt wird. Es ist nicht so, als würden wir nichts wissenschaftlich machen, aber es ist halt relativ gedeckelt, oberflächlich und gleichzeitig halt auch für, dadurch, dass 27 andere Dinge laufen, muss man auch sagen, nicht so, dass man sagt, darauf kann ich jetzt mein Hauptaugenmerk sozusagen setzen, um da mich voll reinzuarbeiten. Wie du schon sagst, Nele, dass man braucht so eine gewisse, ich sag mal, Gedankenkraft und auch vielleicht einfach mal Zeiten, das kennt ja jeder, das ist ja egal, ob es Wissenschaft ist oder andere neue Themen, die man überhaupt nicht checkt. Man muss manchmal einfach hinnehmen, lesen, lesen, lesen und irgendwann kommt das. Und ich glaube, da ist der große Pluspunkt einfach, dass ihr dann einen fest eingebauten Block habt und auch für die Leute, die keinen Bock auf Forschung haben. Ich glaube, wenn man medizinisch am Start sein will, dann muss man, auch wenn man nicht forscht, Sachen verstehen können, grundsätzlich. Wir sehen es jetzt mit Corona, wenn sowas irgendwie kommt, man muss ja so ein paar Dinge für eine ärztliche Meinung ja auch irgendwie checken. Und da finde ich das, muss ich sagen, also finde ich jetzt als riesen Pluspunkt, also wahre Meinung.
Finde ich auch, bin ich komplett bei dir. Wir sind jetzt vorhin so ein bisschen so von diesen praktischen Sachen abgedreht, da sind wir gar nicht mehr so weiter drauf eingegangen. Möchtet ihr da gerne noch was zu erzählen, was denn konkret praktisch eigentlich alles gemacht wird? Was habt ihr für Kurse jetzt neben dem Pol? Das sind ja auch noch andere Dinge, die ihr ja, glaube ich, habt. Ne? Also das ist jetzt nicht nur Pol, sondern ja, ich habe da ja gesehen, Trick und ich weiß nicht, was noch alles. Also kannst gerne, Janis, ich habe ja letztes Mal gehört, du bist auch Tutor beim Trick, deswegen kannst
du ja gerne. Ich bin Tutor bei uns im Skills Lab und wir haben jede Woche ein UDT, also UDT steht für Übung, Diagnostik, Therapie, wo man zusammen mit einem Kollegen aus der Klinik oder einer Kollegin praktische Fertigkeiten übt, ganz praktisch im 1. Semester im Modul Bewegung. Erste Woche ist es ein Gipskurs, wo es um die Frakturversorgung geht. Danach sind es dann so Sachen wie, wie untersuche ich ein Schultergelenk, ein Kniegelenk, ein Hüftgelenk, wie stelle ich das Bewegungsausmaß dar, wie kann ich das messen, wie untersuche ich das Herz, die Lunge und so weiter und so fort. Also in den 1. Semestern kriegt man so Basic Skills an die Hand. Zunächst immer im Rahmen eines UDTs, dann 2 Wochen später ungefähr gibt es dann ein studentisch geleitetes Tutorium, das dann freiwillig sozusagen extracurricular, wo man dann die Möglichkeit, das Ganze nochmal im Peer-Setting zu üben sozusagen. Und Dann gibt es jedes Semester auch eine praktische Prüfung, wo diese Skills, die man im Semester lernt, wie untersuche ich halt ein Herz, eine Lunge, dass das Ganze dann auch abgeprüft wird im Rahmen einer sogenannten OSCE-Prüfung. Das ist so eine klinische Prüfung, wo man verschiedene Stationen durchläuft und dann praktische Fertigkeiten demonstrieren kann. Und ab dem zweiten Semester, wenn man dann im Praxistag ist, deswegen kriegt man im ersten Semester so Basics, eine Herz, Lunge, Blutentnahme. Und das Ganze kann man dann ab dem zweiten Semester in die Praxis transferieren und darf dann mal ganz fleißig Blut abnehmen oder Anamnesen erheben, schon mal voruntersuchen und so weiter. Das ist so wirklich sehr praktisch angelegt. Jede Woche wird sich dafür Zeit genommen. Und das durchzieht sich wirklich vom ersten bis zum fünften Semester, sodass man am Ende des fünften Semesters einen systematischen Ganzkörperstatus erheben kann und einen Patienten, eine Patientin von Kopf bis Fuß einmal untersuchen kann. Da hat man aus allen Gebieten so einen groben Plan an die Hand bekommen.
Und ihr könnt dann tatsächlich auch schon nach den 5 Semestern dann auch Blut abnehmen. Also das macht ihr sofort, weil
Ab dem
das habe ich das
zweiten
erste Mal in
Semester.
meiner ersten Formulatur im 6. Semester gemacht oder so.
Nee, ab dem zweiten Semester ist man da herzlich eingeladen. Also in meinem Praxistag beispielsweise, ich musste immer um 8 kommen und von 8 bis 9 war nur Blut abnehmen und das war dann halt meine Aufgabe. Alle 14 Tage eine Stunde Blut abnehmen. Dann kann man das aber auch nach 2 Semestern.
Ja, das geht, ist ja eine Sache, die lernt man einfach nur über immer und immer wieder machen. Merke ich auch immer wieder, man macht es in der Formulatur, dann gut, mittlerweile geht es ganz gut, aber man macht es das erste Mal, die erste Formulatur, dann ist man nach den 4 Wochen ungefähr drin und dann macht man wieder ein halbes Jahr nichts. So, man macht es ja bei uns in der Klinik, einfach im klinischen Studienabschnitt einfach nicht. Dann macht man es in der nächsten Formulatur, braucht seine ersten Woche so ungefähr, um wieder drin zu sein. Dann kann man es wieder und dann macht man es wieder ein halbes Jahr nicht. Und jetzt ist man langsam in der, ne, wir sind jetzt fertig mit unseren Formulaturen. Jetzt ist es auch so, dass es dann in den ersten ein, 2 Tagen dann auch geht, aber ja, man braucht halt einfach diese Kontinuität, um das wirklich irgendwie zu können. Und dann kann es auch jeder irgendwann.
Wir hatten dich aber unterbrochen, Nele.
Nee, ich wollte nur noch sagen, was man vielleicht auch noch so erwähnen kann Richtung Praxis, was wir auch im Vorgespräch tatsächlich noch mal einmal kurz angeschnitten hatten, ist, dass es bei uns auch Sonotutorien gibt. Also
Jo.
den Ultraschall wird quasi ab dem ersten Semester auch relativ schnell gelernt. Da gibt es auch eine Gruppe von Studierenden bei uns, die sich dann schon früh damit beschäftigt hat, quasi den Ultraschall dann weiter an uns zu geben, also an die jüngeren Jahrgänge zu geben, sodass man quasi von klein auf auch ja, mit Ultraschall und Sonografie begleitet wird. Was echt cool ist, dass man wenigstens mal so einen Notfall Sono mal schnell machen kann und das dann relativ früh, weil man jetzt auch merkt, wenn man so die Formulaturen hat, schon irgendwie cool, wenn man erkennt, was man da auf dem Ultraschallgerät sieht und
Ja, ja.
vielleicht auch ein bisschen beschreiben kann, ob da jetzt gerade eine Pathologie vorherrscht oder nicht. Ja.
Shoutout an die Sononauten.
Genau.
Oder, ne? Das sind sie doch, ne? Genau. Und ich glaube, man kann da sogar so einen fakultativen 3-Tages-Kurs machen, irgendwie, der dann auch zertifiziert wird, ne? Also auch da kriegt man was an die Hand, wo man dann sagt, okay, ich habe aber auch schwarz auf weiß, dass ich was gemacht habe. Das finde ich auch cool. Vor allem die Sache ist ja auch wieder diese, also Sono kann man lernen in der Formulatur, da kann man üben in der Formulatur, aber häufig ist es so, dass man eine gewisse Grund, also ein gewisses Grundwissen braucht, um das dann wirklich anwenden zu können. Und ich glaube, wenn du in einem, wie Janis eben meinte, in einer sicheren Umgebung quasi das gelernt hat und sich die Zeit nehmen kann, das in der Theorie zu verstehen und dann in die Praxis geht, also wirklich ins Krankenhaus geht und aber schon einen groben Überblick hat, dann ist das eine gute Sache. Wir haben auch einen Sono-Kurs. Punkt. Wir haben auch einen
Wir
Sono-Kurs.
haben einen Sonokurs, ja, in der Theorie. Ja, nein, aber ein weiterer Punkt, auf den man sich, glaube ich, dann auch, ich sag mal, über den man sich klar werden muss, wenn man sich jetzt beispielsweise bei euch an der MRB bewirbt, ist, dass es ja 2 Standorte gibt. Könnt ihr das vielleicht noch mal einmal erklären, wann man an welchem Standort ist, ob man wechselt, welche Standorte das genau sind?
Und ist es nervig? Das gehört auch dazu.
Janes Thema.
Ja, das ist, was mich sehr beschäftigt. Also aktuell ist es so, dass wir 4 Semester am Campus in Neuruppin sind. Dann gehen wir für das 5., 6. und 7. Semester nach Brandenburg. Also Brandenburg an der Havel. Es gibt das Bundesland Brandenburg und es gibt die Stadt Brandenburg an der Havel. Das muss man unterscheiden. Und dann werden wir aktuell für den letzten Abschnitt, also 8., 9. und 10. Semester, aufgeteilt auf verschiedene Ankerplätze, nennen wir das. Und da ist dann immer eine Kleingruppe an Studierenden, beispielsweise eine bleibt in Brandenburg, eine geht zurück nach Neuruppin, ich bin wieder zurück nach Neuruppin gegangen, aber es sind auch andere Orte wie Rüdersdorf, Bad Saarow, Senftenberg, eine Gruppe ist in Dessau und dort ist man dann vor Ort in der Klinik und durchläuft strukturierte Stationspraktika, hat nebenbei noch weiterhin Pol, bekommt über ein Videokonferenzsystem Seminare. Also bei uns gab es auch schon vor Corona Online-Lehre. Wir haben da so spezielle Cisco-Räume, nennen wir das, wo dann Kameras und Mikrofone sind, dass man sich als Gruppe da hinsetzen kann und sich dann mit den anderen Standorten connecten kann. Und du hattest mich ja gefragt, ob es ein bisschen nervig ist, das muss man schon sagen. Man muss halt umziehen während des Studiums, wenn es doof läuft, dreimal. Und das ist schon so ein bisschen etwas, was unterschiedlich gesehen wird. Also wir sehen, dass dieses System, sage ich mal, sehr praktische Lehre ermöglicht. Also wir sind jetzt ganz eng auf Station, aber wir als Studierende würden uns da schon so ein bisschen anders wünschen und haben da Ideen, wie man es besser machen könnte. Und da sind wir aktuell dabei, das auch so im Ganzen zu überarbeiten. Und vielleicht gibt es dann demnächst in einem Jahr einen neuen dezentralen Studienabschnitt, wo wir dann etwas zentraler als Studierende sind, etwas mehr zusammenbleiben, aber trotzdem weiterhin sehr praktisch ausgebildet werden, weil das soll das oberste Ziel sein, dass man, wenn man in der Klinik ist, nicht mit 10 Studierenden da ist, sondern wirklich dann nur ein paar Studierende im 1-zu-1-Kontakt dann mit den Ärztinnen und Ärzten mitlaufen kann. Genau, aber es ist schon so, man muss das wissen, ne? Das ist nicht so, wie man geht an eine Uni und bleibt da vom 1. bis zum, ja, bis zum PJ in seiner Wohnung. Man ist schon so ein bisschen gezwungen, aus seiner Komfortzone rauszukommen und auch mal umzuziehen. Ich persönlich muss sagen, der Umzug nach Brandenburg hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil Brandenburg ist einfach nochmal eine andere Stadt, ist ein anderes Mindset. Neue WGs gründen sich, da werden dann auch nochmal Strukturen durchgewürfelt. Und ja, es hat alles Vor- und Nachteile, aber wir arbeiten da so ein bisschen dran und ich bin da ganz zuversichtlich. Aber man sollte sich im Klaren sein, dass man mindestens einmal umziehen muss.
Kann man sich denn, ich sag mal, aussuchen, an welchen Standort man hinter möchte, oder wird man einfach zugeteilt, oder wie läuft das? Hat man da, ich sag mal, oder kann man seine Vorlieben äußern?
Also das ist auch ein sehr intensives Verfahren gewesen. Wir sind jetzt ja der 4. Jahrgang, der das durchläuft. Im 1. Jahrgang hat man sich noch in, das war wie wenn der Papst gewählt wird, alle kommen in einen Raum und müssen sich irgendwie einigen. Das ging nicht so gut, trotz anwesendem Mediator. Dann war es so, dass man Wünsche abgeben durfte und dann wurde halt gelost, wenn es mehr Wünsche als Plätze gab. Und so hat sich das jetzt auch bis zum 4. Jahrgang durchgezogen. Wenn man natürlich ein Kind beispielsweise hat oder krank ist oder Angehörige pflegt, dann kann man da einen Härtefallantrag stellen. Aber so ist das aktuelle Verfahren. Wünsche und im Zweifelsfall losen. Genau, so ist es aktuell.
Man muss an der Stelle aber da mal einhaken, finde ich, und sagen, eine Sache, die positiv an der gesamten Geschichte ist auch, dass sich die Uni ja offensichtlich die Wünsche der Studierenden und die Lage zu Herzen nimmt und in der zumindest Bereitschaft ist, ins Gespräch zu kommen, was die Zukunft darüber aussieht. Also auch wenn ihr jetzt sagt, ey, das ist irgendwie nervig und das geht mir irgendwie auch so ein bisschen auf den Sack, dann ist die Uni okay, ja, was können wir dagegen machen? So von dem, was du jetzt, ihr müsst euch vorstellen, wir haben ja, wie gesagt, auch schon vorher gesprochen, weil Lukas und ich wollen natürlich auch irgendwie eine authentische Meinung hier bilden und da kam auch schon, deswegen, also wenn, bevor ihr jetzt denkt, dass wir jetzt schon eine Meinung in dem Sinne haben, wir haben halt schon viel von euch gehört vorher, da kommt einfach rüber, dass da halt wirklich ein Austausch stattfindet. Und das, finde ich, ist auch nochmal positiv vorzuheben. Ja.
Also wir sind ja wirklich im engen Austausch, nicht nur was das angeht, sondern alles, was das, was den Bereich Studium und Lehre betrifft. Wir treffen uns mehrfach im Semester mit unserer Prodekanin für Studium und Lehre im ganz engen Rahmen. Wir treffen uns regelmäßig mit unserem Präsidenten, mit der Geschäftsführung, um einfach aktuelle Themen zu besprechen und waren jetzt auch in der ganzen Corona-Zeit im intensiven Austausch, um einfach zu schauen, was brauchen wir noch, was würden wir uns wünschen, wie viel ist möglich. Wir hatten immer so ein bisschen Präsenzlehre und das klappt wirklich gut. Natürlich wird nicht immer alles umgesetzt, was wir gerne hätten. Ne? Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, das ist klar. Aber wirklich im engen und konstruktiven Austausch und das macht halt wirklich Spaß, wenn man Vorschläge einbringt. Es ist ja nicht so, wir dürfen nicht nur meckern, sondern man sagt dann, ja, wie würden Sie es denn machen? Und dann muss man auch was liefern, in Anführungszeichen. Aber dann kann man wirklich sehr konstruktiv darüber sprechen. Und so haben wir schon viele kleinere oder größere Verbesserungen in unserem Studium erreichen können. Und das macht halt wirklich Spaß, wenn man sieht, es passiert auch was. Ne? Die Wege sind nicht so unendlich lang und eingefahren, dass sich nichts mehr verändert. Das ist nicht so.
Und passiert auch dann relativ zeitnah was. Ne? Also so wie ich das jetzt gehört habe, jetzt nicht erst in 10 Jahren und ne, sondern dann wird sich auch kurzfristig überlegt, was man ändern kann. Und das wird dann noch angepasst. Ne?
Genau.
Ja, also finde ich das auch noch eine spannende Sache, dass das, ich sag mal, bringt noch so ein, sorry Justin, nee, das bringt noch ich will jetzt nicht sagen, noch eine andere Dimension so ins Studium, aber man kann ja sich dann auch noch, ich sag mal, so ein bisschen hochschulpolitisch auch noch engagieren. Ne? Das macht ja, ja, ich meine, klar, es gibt viele Fachschaftsraten und so, es gibt immer Fachschaftsraten an den jeweiligen staatlichen Unis auch. Nur da ist halt wirklich auch die Frage, wie das ihr jetzt sagt, wie kurz sind die Wege, wann wird was geändert, wird was geändert. Da bin ich jetzt in unserem Fachschaftsrat nicht drin, da weiß ich jetzt nicht, wie oft dann tatsächlich auch was umgesetzt wird. Aber so wie ihr das erzählt, klingt das auf jeden Fall, ich sag mal, sehr dynamisch, der Prozess.
Ja, ich habe das Gefühl, Jannis und Nele sind so ein Stefan Raab. Die können alles. Die machen auch alles. Und die sind auch überall irgendwie drin. So, weißt du? Aber ich merke schon, wir müssen so ein paar Dinge abarbeiten, ja? Weil ein paar Dinge finde ich
schon 40 Minuten rum, ne?
Ja, genau. Man quatscht und plötzlich sind 40 Minuten
rum. Also wir sind wirklich kacke darin, uns kurz zu halten, Justin, ne?
Wir sagen, ihr müsst wissen, wir sagen zu jeder Folge am Anfang, ja, okay, und wenn die Folge mal nur 30 Minuten wird, dann haben wir jetzt wie für letztens irgendwie wieder eine Stunde 20 oder so rausgeballert. Naja, gut. Lasst uns doch mal kurz so ein bisschen, vielleicht jetzt in so einem mehr so ein Ja-Nein-Format, sage ich mal, oder kurze Begründung, über die Klischees sprechen. Ja, das erste natürlich, ich studiere privat, ich kaufe mir die Noten, weil das Studium kostet ja viel, dadurch kriege ich gute Noten oder dadurch bin ich ja automatisch schon Arzt oder Ärztin. Ja, nein, vielleicht.
Nein, ganz klar ist nein. Also da muss man vielleicht noch mal kurz auf diese Finanzierungskonzepte zu sprechen kommen. Mhm. Bei mir ist es noch so, also es gibt es auch noch, dass man Stipendien bekommen kann von den von Kliniken rund um Brandenburg und auch tatsächlich außerhalb von Brandenburg, die einem etwas von dem Studium finanzieren, wenn man sich verpflichtet, da dann 5 Jahre seinen Facharzt zu machen. Und das ist zum Beispiel bei mir der Fall, sodass wirklich ein großer Teil der Studienkosten mir dann erspart bleibt im Endeffekt. Und wir müssen leider genauso viel lernen wie alle anderen für unsere Klausuren auch. Und da gibt es dann leider auch nicht, also was heißt leider, ich glaube, ich würde es schon finden, wenn man seine Noten kaufen müsste.
Zu dem Finanzierungskonzept, wenn du es jetzt schon angesprochen hast, ist es so, dass du dich auch schon für einen Fachbereich, das gibt es ja auch so, ich sag mal, bei verschiedenen Krankenkassen gibt es ja auch so Stipendien, wo man halt schon, ich sag mal, Allgemeinmediziner definitiv wird und sich halt, ich sag mal, verpflichtet halt dazu, aufs Land zu gehen. Ist das bei euch dann auch so?
Genau, nee, das ist nicht so. Also klar, kommt es ein bisschen drauf an welchem Krankenhaus man gelandet ist, wo dann nur spezifische Fachbereiche zum Beispiel angeboten werden. Aber die meisten Krankenhäuser, die da auch wirklich mitwirken und mitmachen, die bieten eigentlich auch eine große Breite an Fachärzten an, tatsächlich, ja.
Okay, ja gut. Justin, geht's gerne weiter, weil ich sag mal, über die Finanzierung kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Ne?
Geben dein Ziel jetzt weiter durch. Die nächste Sache, die häufig kommt oder wo ich sagen muss, da bin ich vielleicht auch selbst so ein bisschen Stereotyp, sage ich mal. Ich habe immer das Gefühl, private Unis sind insane gut ausgestattet. Also jetzt rein gerätetechnisch. Da ist vielleicht so für euch ein bisschen schwierig, den Vergleich jetzt zu sehen. Aber ich sag mal so, ich habe jetzt nur dran gehört, dass du letztens meintest, Jannis, ihr habt gesagt, yo, wir brauchen 3 neue Sonos. Und dann gab es 3 neue Sono-Geräte. Also es wurde auf euch gehört und ihr wurdet erlöst, ihr habt neue Sono-Geräte bekommen.
Tatsächlich, in dem Fall haben wir Studien uns selber gekümmert um die Sono-Geräte.
Okay.
Eigeninitiative und so weiter zurückgegangen. Also ich kann das wirklich schwer vergleichen mit der Ausstattung. Ist es jetzt im Skillset beispielsweise auch so, dass wir Dinge bekommen, die in der Klinik ausgemustert werden, ne? Aber wir kaufen auch durchaus neue Modelle und so weiter und so fort. Manchmal sitzt man auf besseren Stühlen, manchmal auf schlechteren. Also von daher, ich glaube, das ist, es gibt genug, sage ich mal. Es ist nicht so wie an anderen Unis, dass man irgendwie keinen Platz oder so bekommt. Das habe ich beispielsweise von Freunden gehört, dass man manchmal keinen Platz irgendwo bekommt. Da muss man auf dem Flur sein oder muss früh da sein. Also es gibt für jeden hier genug Platz. Und es ist, glaube ich, eine ganz normale Ausstattung. Und wir haben doch viele Modelle, die dann gekauft werden, um einfach diese praktische Lehre durchzuführen, weil das geht halt nicht alles ohne, in Anführungszeichen, sondern man braucht einen Blutentnahmetrainer oder eben Nahtmaterial und all sowas. Und das ist dann auch in ausreichender Anzahl vorhanden, sodass man, oder auch Bücher in der Bibliothek, dass man nicht ganz schnell sein muss, sondern es ist dann doch für alle genug da.
Mhm. Und die letzte Sache vielleicht an dich, Nele. Oftmals denkt man sich auch, dass man sehr viele Verpflichtungen bzw. verpflichtende Veranstaltungen hat, sowas wie Pflichtvorlesungen. Ist das bei euch ein Thema?
Ich glaube, mit dem Thema Pflichtveranstaltungen sind wir an der unteren Grenze. Also Janis hat ja schon gesagt, also dieses problemorientierte Lernen, das ist was, was wir ja zweimal die Woche haben, das ist Pflicht. Genauso wie Trick, das ist, wo wir quasi Teamarbeit, Reflexion, Interaktion, Kommunikation heißt es übersetzt. Und das ist auch alle 2 Wochen, das ist auch Pflicht, aber alles rund um Seminare, Vorlesungen, auch die UDTs, das ist alles nicht Pflicht. Das heißt, wenn man sagt, ich mache jetzt, komme halt zweimal die Woche zur Uni und mache meinen Polo und Trick, dann funktioniert das auch. Ja, das ist für die anderen gut, für die anderen eher schlecht. Also, aber jeder sucht sich da auch so seins. Also das ist halt auch was, was man sagen muss. Also so Selbstorganisation ist wirklich, muss groß geschrieben werden im Studium, weil sonst kommt man, glaube ich, auch nicht hinterher. Aber eigentlich ist jeder Lerntyp dabei auch irgendwie abgeholt, weil man kann halt im Endeffekt selber entscheiden, was man möchte. Zum Beispiel Janis geht gar nicht mehr zu Vorlesungen. Ich muss sagen, dass ich da ab und zu doch noch mal vorbeischaue. Aber ja, genau. Also ich glaube, jeder Lerntyp hat da so sein Ding gefunden. Das ist schon ganz cool.
Ja, das finde ich ganz. Lass mich gerade. Bevor Lukas zu seinem Lieblingsthema Finanzen noch kommt,
Ja, ich wollte ich.
ganz kurz noch zu den Vorlesungen. Ihr habt ja auch keine, das muss man dazu sagen, ihr habt keine Vorlesungsseele in dem Sinne. Da ihr ja so eine kleine Gruppe seid, habt ihr dann auch eher, ich sag mal, Klassenräume oder Klassenraumgröße, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, sind die Vorlesungen dann auch Frontalunterricht oder sind die dann eher auch so interaktiv, dass mal jemand dazwischen fragen kann?
Also es gibt eigentlich kaum Vorlesungen bei uns. Eigentlich gibt es immer nur eine Einführungsvorlesung. Das ist ja so eine Einführung zum Modul und alles andere sind interdisziplinäre Seminare, sogenannte IDS. Und dort ist es so 90 Minuten. Es kommt immer ein Vertreter von den Grundlagen, beispielsweise unsere Professorin für Biochemie, und dann kommt ein Orthopäde dazu. Und die spielen sich dann so in diesem Seminar Ping-Pong-Bälle hin und her und erklären beispielsweise, ja, wie funktioniert Knochenstoffwechsel, und der Orthopäde sagt, was passiert, wenn der Knochen kaputt ist, in Anführungszeichen, und dann fliegt auch mal der Ball ins Publikum, beziehungsweise dann zu uns als Studierende, und wir sind dann auch herzlich eingeladen, mitzumachen, unsere Fragen auch mitzubringen, weil wir kommen ja mit so einem Polfall in die Woche und haben dann ja auch uns eigene Lernziele, Fragen erarbeitet, und das Seminar ist dafür da, das auch zu klären, und das ist dann wirklich sehr interaktiv gestaltet und interdisziplinär. Und es ist nicht so, dass man hingehen kann, sich in so eine Ecke setzen kann und einfach nur Konsument ist von Wissen, sondern man ist eingeladen, mitzumachen und sich das Wissen selbst zu konstruieren.
Okay. Ja, also Justin, ich wollte eigentlich gerade noch gar nicht überleiten zum nächsten Thema, sondern ich
Oh,
wollte eigentlich
es
nur
tut mir
sagen, dass es.
leid.
Nee, alles gut. Es war eigentlich nur, dass ich. Ich meine, ich habe ja den Vergleich ja auch zu, wie es in Ungarn war. Da war es ja auch privat. Und beziehungsweise ihr könnt ja gleich gerne nochmal aufklären, dass der Begriff privat vielleicht auch gar nicht so ganz richtig ist. Aber da war es halt unterschiedlich. Da bei uns war fast alles verpflichtend. Also das stimmt schon, was du gerade gesagt hast. In Ungarn waren zum Teil die Vorlesungen verpflichtend. Und das war jetzt, sagen wir mal, vielleicht auch nicht meinem Lerntyp entsprechend. Ich bin da eher wie Jannis wahrscheinlich, dass ich mir die Vorlesung nicht gönne. Deswegen, das war da bei uns auf jeden Fall auch noch anders und die Ausstattung war auch eher dürftig, würde ich mal meinen. Die BIP war extrem gut ausgestattet, alles andere wurde jetzt nicht so viel Geld reingesteckt. Deswegen ist da auch auch zwischen privaten Unis, beziehungsweise jetzt erklärt doch mal kurz den Begriff, warum der Begriff Privatuni vielleicht nicht so richtig ist.
Also ich sage immer gerne nicht staatliche Uni, weil unsere Träger, das sind unsere Universitätskliniken quasi, also die Ruppiner-Kliniken, das Städtische Klinikum in Brandenburg, die Emanuel-Albertin-Diakonie, das sind alles kommunale Träger, und es ist jetzt niemand dahinter an der MHB, eine Privatperson oder so, die damit eine Gewinnabsicht verbindet, die irgendwie mit diesem Studium Geld verdienen möchte, sondern all das, was quasi durch unsere Studienbeiträge eingenommen wird, das wird in die Lehre investiert, und es werden nicht irgendwelche Sachen damit querfinanziert oder Personen bereichern sich daran. Wir sind eine GmbH, und ja, alles, was wir einnehmen, wird irgendwie in die Universität gesteckt.
Das finde ich wichtig zu sagen, ja.
Ja, das finde ich auch wichtig, weil das war in Ungarn auch anders. Egal, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Da ging auf jeden Fall wilde Gerüchte rum, wo die ganze Kohle hingegangen ist. Egal. da kann man vielleicht mal drüber sprechen, wenn die Kamera wieder aus ist.
Aber apropos Kohle, Lukas,
Genau,
komm.
Entschuldigung.
Justin. Jetzt mach doch mal.
Ja, nee, jetzt mal. Also das ist eigentlich ja das gefühlt wichtigste Thema für euch vor dem Studium gewesen und für viele, die sich auch für eine private oder eine nicht staatliche Uni interessieren. Eine der wichtigsten Fragen. Wie finanziert ihr euch euer Studium und was gibt es für Möglichkeiten, sich das Studium zu finanzieren? Da ist ja auch von der, Nele, du hast es schon angesprochen, auf der Seite der MHB sind ja schon einige Beispiele aufgelistet, wie man sich das Studium finanzieren kann, weil das Motto ist ja auch von eurer Uni, dass jeder studieren soll, ne? Erzähl mal ein bisschen, was sind eure, Nele, du hast es schon angerissen, da will ich eigentlich direkt den Ball dann mal dann doch an Jannis mal kurz zuspielen. Wie finanzierst du denn dein Studium? Du hast es ja auch angerissen, dass du es über die Sparkasse machst, ne?
Genau, also ich finanziere mein Studium über so einen Bildungskredit von der Sparkasse aus Prignitz-Ruppin. Das ist hier die Sparkasse vor Ort und jetzt speziell für die MHB, also so einen speziellen Bildungskredit entwickelt, wo man die gesamten Studienkosten, also das Studium bei uns kostet ja 125.000 Euro, das ist im ersten Moment immer so ein richtiger Batzen Geld. Also man kann die gesamten Studienkosten plus noch 40.000 Euro Lebenshaltungskosten, also in Summe, ich glaube 165.000 oder 160.000 Euro, also das müsste ich nochmal nachgucken, also eine Riesensumme Geld finanzieren. Und das völlig unabhängig vom Einkommen der Eltern, also als ich mir diesen Bildungskredit beantragt habe, ging es überhaupt gar nicht um irgendwelche Sicherheiten oder was verdienen meine Eltern, was verdiene ich selber, sondern es ging darum, okay, sie haben eine Zusage von der MHB, dann brauchte man noch eine Risikolebensversicherung, also falls ich jetzt versterben sollte im Studium oder im Zeitraum der Rückzahlung, dass die Sparkasse meinen Todesfall abgesichert hat und dann, das waren die einzigen Voraussetzungen und dass man keine negativen Schufa-Einträge hat, also dass man nicht irgendwie schon mal einen Kredit hatte und nicht zurückbezahlt hat, aber das ist jetzt eher ja, untypisch für junge Leute, die gerne studieren wollen. Genau, das war recht unkompliziert und die Sparkasse bezahlt jetzt halbjährlich meine Studienbeiträge an die MHB. Und wenn ich dann fertig bin mit dem Studium, dann muss ich die ersten 2 Jahre auch noch nicht zurückbezahlen und noch keine Zinsen bezahlen, sondern erst ab dem ersten Tag der Rückzahlung, also wenn ich 2 Jahre im Beruf bin, dann ein gutes Einkommen habe, dann zahle ich monatlich eine gewisse Summe zurück. Und das über maximal 20 Jahre. Man ist da sehr flexibel. Also beispielsweise, ich arbeite jetzt schon viel nebenher, dass ich gesagt habe, okay, also ich brauche jetzt gar nicht so viel Geld von der Sparkasse, sondern kann mir auch schon einen gewissen Teil der Studienkosten selbst finanzieren. Und da ist dieser Kredit wirklich sehr flexibel. Also man muss das nicht alles nehmen. Oder man kann eben auch schon mal sagen, ab 250 Euro, jetzt zahle ich mal irgendwie 500 Euro so schon mal zurück. Da ist man wirklich sehr, sehr flexibel. Das ist ein tolles Angebot, wenn man dann auch irgendwie als junge Assistentin irgendwie viel Notarzt fährt oder so und da ein paar Euros verdient, kann man das dann immer direkt zuschieben und seinen Kredit etwas schneller abbezahlen, je nachdem, wie man das halt möchte.
Also Sondertilgungen sind einfach jederzeit möglich und auch, ich sag mal, nach dem Studium ist dann die Rate, die man das Ganze zurückbezahlt, ist jetzt auch nicht festgelegt. Man kann sagen, okay, ich möchte jetzt gerne 500 Euro im Monat zurückzahlen, man kann aber auch sagen, ich möchte gerne 300 Euro im Monat zurückzahlen oder ist das festgelegt auf, du musst jetzt, ich weiß nicht, 50% gefühlt deines Gehalts monatlich dann zurückzahlen?
Also es ist tatsächlich festgelegt auf 20 Jahre und wenn man 20 Jahre das zurückbezahlen würde und die gesamten Studienkosten finanziert, also die gesamten 125.000 Euro sind das knapp oder um die 700 Euro, glaube ich, monatlich. Und wenn man sich dann überlegt, was man als Assistent, als Assistentin monatlich verdient, dann könnte man auch 700 Euro wirklich gut finanzieren. Man kann sagen, okay, ich möchte ein bisschen mehr finanzieren als Beispiel oder mehr monatlich zurückbezahlen, dann kann man das dann individuell mit der Sparkasse dann besprechen. Okay. Oder wenn man eben schon vorher im Studium was zurückbezahlt hat, in Anführungszeichen, oder eben selber finanziert hat, dann reduziert sich die Summe eben entsprechend.
Ja, okay, das ist dann doch recht flexibel, weil ich will jetzt nicht zu sehr in dieses Finanzierungsding, ich mag das Thema auch irgendwie und ich habe selber auch einen Kredit aufgenommen damals, deswegen finde ich das irgendwie spannend zu hören, wie so andere Kredite aufgebaut sind, aber da will ich jetzt gar nicht wirklich viel weiter abtauchen, weil ich glaube, da würde sonst der eine oder andere vielleicht dann doch auch gelangweilt werden, wenn man jetzt da wirklich über die Tilgungsrate, Verzinsung und sowas spricht, das ist jetzt, aber das Angebot besteht, dass man sich da auch mit Sicherheit ja auch schlau machen kann, ne? Wie das über die Sparkasse funktionieren würde.
Ja, es gibt, glaube ich, sogar von der Sparkasse ein Video dazu auf dem MHB-YouTube-Channel, wenn ich mich nicht alles täusche, da wird das nochmal schön erklärt. Und es gibt auch auf unserer Homepage so einen Flyer, wo das mal so durchgerechnet ist für alle, die sich für Zahlen interessieren, effektiver Jahreszins und da gibt es so ein paar Fachwörter, wenn man sich mit Banken auseinandersetzt, das kann man da alles schön nachlesen.
Ja. Ja. Und ja. Zu rechtlich natürlich auch noch, dass man, wie wir schon am Anfang der Folge einmal gesagt haben, was würde ich indirekt bezahlen, wenn ich eben nicht direkt mit dem Studium anfange? Das kommt ja noch mit dazu. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten. Und zwar gibt es den sogenannten umgekehrten Generationenvertrag. Das ist, finde ich, eigentlich eine Sache, die, von der habe ich auch erst, ja, wie lange ist es her, ein Jahr vorher, von einem Jahr oder so gehört. Ich weiß gar nicht, wie alt oder neu die ist, aber die klang eigentlich relativ schmackhaft. Vielleicht gibt es auch ein paar negative Aspekte, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht, ihr werdet euch ja wahrscheinlich auch damit auseinandergesetzt haben. Nele, vielleicht, wenn du das weißt, kannst du dazu ein bisschen was zu sagen?
Ja, also genau, bei mir war es, also ich habe den tatsächlich auch, den umgekehrten Generationenvertrag. Weil, also ich habe ja schon gesagt, dass ein Teil meiner Studienkosten übernommen werden. Bei uns hat das Studium damals 115.000 Euro gekostet, kostet noch. Und die 80.000 Euro sind dann quasi das, was von meinem Partnerkrankenhaus übernommen wird. Und da bleiben ja dann immer noch diese 35.000 Euro übrig. Und da gibt es dann die Möglichkeit quasi, das über diesen umgekehrten Generationenvertrag zu finanzieren. Und das habe ich auch gemacht. Und das zahlt man dann quasi auch erst nach dem Studium zurück. Es kann aber, der ist halt nach unten und oben gedeckelt. Aber wenn man gut verdient, kann es auch sein, dass man quasi das Doppelte zurückzahlt. Ist halt so, dass man garantieren will, dass auch in den nächsten Generationen dann wieder weiter finanziert werden kann. Also wieder weiter Geld in diesen Topf kommen kann. Aber wenn du jetzt zum Beispiel gar kein Geld verdienst oder irgendwas in deinem Leben passiert, was eine Rückzahlung verhindert, dann muss man, also wird das Geld dann auch nicht zurückgezahlt in dem Sinne, ja.
Also ich glaube, man muss nochmal, um das einmal klarzustellen, es ist quasi so, dass diese restlichen 35.000 Euro, die das waren, indirekt sozusagen von Leuten bezahlt werden, die schon fertig sind und jetzt ihr Geld verdienen. Und wenn du dann fertig bist, anhand dessen, was du einnimmst, bezahlst du dann wieder in diesen Fonds zurück, damit Leute, die dann studieren wollen, sozusagen auch studieren können. Du finanzierst quasi neuen Studierenden dann das Studium.
Perfekt zusammengefasst.
Nee, nur damit das nochmal so ganz klar für alle ist. Und dann gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, oder? Soweit ich weiß. Ich glaube, es gibt da auch noch so andere Studentenfonds oder Studierendenfonds, aber da bin ich jetzt auch nicht mehr so drin.
Ich also meine, die sind aber auch, sag ruhig gerne, Nele.
Nee, also das ist, ich jetzt noch weiß, was ist von der KVBW, also von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, gibt es noch dieses Landarztstipendium, wo man sich auch noch dazu verpflichten kann, sich quasi dann als Landärztin oder Landarzt niederzulassen und dann wird man auch monatlich mit entweder 500 oder 1.000 Euro unterstützt, aber wie genau da die Regularien sind, das weiß ich leider nicht. Ich glaube, vielleicht Janis.
Es wurde tatsächlich jetzt verlängert, das Landarztstipendium. Das ist eigentlich ausgelaufen, aber das Land Brandenburg hat das jetzt gerade, ich glaube, gestern oder vorgestern kam es in der Presse, dass es verlängert wird. Genau, das ist halt primär für Leute interessant, die aus Brandenburg oder aus der Region kommen oder sicher wissen, dass sie hier lange bleiben wollen. Und das ist eine sehr schöne Sache, weil man nicht nur auf die Allgemeinmedizin festgenagelt ist, wie das ja sehr häufig. Es gibt ja auch diese Landarztquote jetzt. Mhm. Das richtet sich explizit eben auch an bestimmte Fachrichtungen wie Dermatologie, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Gynäkologie, Psychiatrie, also wirklich eine breite Palette. Und sogar nicht nur in der ambulanten Medizin, sondern zum Teil auch im stationären Bereich, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder auch im öffentlichen Gesundheitswesen. Also das ist wirklich eine sehr spannende Sache. Und da lohnt es sich, das auch nochmal auf der Seite der Kassenärztlichen Vereinigung in Brandenburg nachzulesen. Also da wird doch einiges getan. Das ist etwas komplex, das ganze Finanzierungsthema. Ich merke das jetzt auch gerade, wo wir das hier so aufdröseln. Es sind verschiedene Möglichkeiten, Kredit, Klinikstipendium, Stipendium von der KVBB, Deutschlandstipendium, was die Hochschule noch vergibt, oder eben umgekehrter Generationsvertrag. Also es ist ein buntes Angebot und das ist dann irgendwo, finde ich, auch immer das Schöne. Man kann sich ja so ein bisschen was zurechtbasteln. Ich zum Beispiel habe auch erst über diesen umgekehrten Generationsvertrag nachgedacht, fand das dann aber eher nicht so. Ich möchte gerne wissen, was ich zurückbezahle, fix. Und da war für mich dann eben der Kredit die bessere Wahl. Wenn man da etwas anders drauf ist, sage ich mal, da gibt es halt den umgekehrten Generationsvertrag. Also es ist für jeden was dabei. Und es kommt dann doch eher immer sehr auf die individuelle Situation an und auf die individuellen Wünsche und Vorstellungen.
Was für ja, das sind ja dann doch relativ viele Möglichkeiten. Man kann das ja auf der Seite der MAB, ist das ja ganz gut aufgelistet. Also für diejenigen, die interessiert sind, denke ich mal, ist es ja eh ganz sinnvoll, sich auf der Seite nochmal richtig schlau zu machen. Ich weiß es nicht, wir kommen nachher nochmal auf den Bewerbungsprozess zu sprechen, ob das dann auch nochmal Thema ist, ob geguckt wird, okay, hat derjenige oder diejenige sich mit der Uni wirklich auseinandergesetzt, ist es ja so oder so. Ist ja oft so in Bewerbungsgesprächen, so hat sich die Person gegenüber eigentlich wirklich mit der Uni halt auch beschäftigt. Und deswegen wird es eh wichtig sein, sich mit der Seite zu beschäftigen. Und da hat man das ja dann nochmal aufgelistet und kann sich dann die einzelnen Dinge auch nochmal genauer halt angucken. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, das dauert ja auch ein bisschen, bis man sich dann wirklich dafür entschieden hat. Das ist ja bei euch, habt ihr auch gesagt, hat es ja auch ein bisschen gedauert, sich wirklich durchzuringen und zu sagen, komm, weißt du was, ne, ich nehme jetzt einfach das Geld in die Hand. Das liest man ja jetzt nicht einfach, hört jetzt einmal und sagt, yo, umgekehrter Generationenvertrag, das ist es. Oder ich mache jetzt den Kredit bei der Sparkasse, da denkt man ja länger drüber nach. Und deswegen ja, da nochmal durchlesen.
Hm. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Fazit aus der Finanzierungsgeschichte ist einfach, es ist nicht mehr so, dass es eine Möglichkeit gibt, entweder ich habe unglaublich wohlhabende Eltern oder ich habe irgendwie einen Kredit mit endlosen Zinsen oder sowas, sondern es gibt wirklich viele Möglichkeiten und ich glaube, das ist das Entscheidende an der ganzen Geschichte. Und dann redet man da auch nochmal mit Mama und Papa drüber, vielleicht zu Weihnachten oder so. Das ist ja auch eine Entscheidung, die man auch selbst nicht in dem Alter treffen muss, wenn man Medizin studieren will. Ihr habt da ja auch immer Leute an der Seite. Es gibt mittlerweile auch viele BeraterInnen. Ich erinnere mich, Lukas, an dich damals, als du deinen Kredit aufgenommen hast. Da wurdest du auch dann vor Ort beraten, weil du natürlich auch nicht der Erste bist, der möglicherweise vor diesem Problem steht, ne? Deswegen lasst euch da auch einfach nochmal fachlich beraten. Das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache. Aber Lukas, wir haben natürlich noch eine ganze Menge mehr Punkte, aber ich glaube, ich bin bereit, also ich persönlich, und da können Nele und Janis gerne mal zu sagen, das ist wirklich nicht fake, wir waren wirklich schon in dem Vorgespräch wirklich begeistert von dem, was ihr erzählt habt, das ist also wirklich so gewesen. Ihr hättet mich jetzt abgeholt, so, oder gehen wir mal davon aus, ich bin Person X, und ihr habt mich jetzt abgeholt und ich möchte mich jetzt bewerben. Lasst uns doch wirklich jetzt mal darauf eingehen, Schritt für Schritt. Was müsste ich jetzt als nächstes machen? Wie geht es jetzt für mich weiter, wenn ich sage, ich möchte an der MHB Medizin studieren?
Ja, also Grundvoraussetzung ist trotzdem das Abitur quasi. Und bevor man dann überhaupt die Bewerbung durchschicken kann, ist es auch wichtig, also es sind so die beiden Grundvoraussetzungen, das Abitur und theoretisch ein 6-monatiges Praktikum, wovon 3 Monate Krankenpflegedienst sein sollte. Und die 3 Monate kann man dann in einem anderen Bereich verbringen, im ärztlichen Bereich. Durch Corona ist es aber gerade auf 3 Monate runtergebrochen worden. Und es kann auch sein, dass es so bleibt. Da muss man sich dann quasi immer aktuell auf der Seite informieren, was gerade so die Lage ist. Und ja. Genau, dann geht es weiter mit einem Motivationsschreiben, was man einreichen muss. Da sollte man dann was über sich schreiben, seinen Werdegang, was hat mich dazu geführt, warum möchte ich an der MHB studieren, warum ist die MHB aber auch die richtige für mich. Also wie du schon gesagt hast, man sollte sich vorher tatsächlich mal mit dem Konzept beschäftigt haben und auch wirklich nochmal, ja, dann auch darstellen, also ich glaube, was wichtig ist, dass man sieht, wer man ist, also wenn ich das lese, dann, also oder wenn jemand anders das liest, sollte man wissen, welche Person steht dahinter, was hat sie hier geschrieben und wie kann ich mir die Person vorstellen. Genau, und dieses Motivationsschreiben wird dann von 2 unabhängigen GutachterInnen gelesen und die entscheiden dann, wer wird jetzt eingeladen und dann wird man nochmal zu einem Auswahltag eingeladen, wo man dann so verschiedene Stationen durchlaufen muss danach wird dann entschieden, ob man genommen wird oder nicht. Und dann hat man hoffentlich einen Platz.
Ja, erzählt doch gerne auch nochmal von dem Auswahlgespräch, weil man sitzt da jetzt ja nicht, ich sag mal, 5 PrüferInnen gegenüber, sondern man sitzt da ja vielleicht auch, also ich sag mal, vielleicht sitzt mir ja auch Nele oder Janis gegenüber, ne?
Oder Stefan Raab in dem
Fall. Oder Stefan Raab, ja.
Also das könnte tatsächlich passieren im Auswahlgespräch. Also es ist ja wirklich so ein ganzer Tag. Wir machen das jetzt im Januar wieder in Präsenz. Wir freuen uns schon alle. Und es gibt dann verschiedene Stationen, sogenannte Kurzinterviews, MMIs. Das ist angelehnt an diese praktische Prüfung, dass es verschiedene Stationen gibt, standardisierte Aufgaben, immer 2 Gutachterinnen oder Gutachter pro Station. Und dann gibt es da eine kleine Aufgabenstellung oder ein Problem oder eine Haltungsfrage, zu der man sich dann äußern muss und hat dann 7 Minuten Zeit, mit den GutachterInnen ins Gespräch zu kommen. Und nach 7 Minuten klingelt dann so eine Glocke und dann wechselt man den nächsten Raum, bis man so einen ganzen Parcours mit, was sind das jetzt, glaube ich, im Januar 9 Stationen durchlaufen hat. Genau, das ist der eine Bestandteil. Und da geht es wirklich nicht um Fachwissen, also diesem ganzen Auswahlverfahren geht es nicht um Fachwissen oder Faktenwissen, sondern es geht um die Persönlichkeit, es geht um soziale Kompetenzen, Teamfähigkeit, Motivation und das wird aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Dann haben wir noch eine Gruppenarbeit vorbereitet, wo man in der Gruppe eine bestimmte Situation, sage ich mal, bearbeiten muss Und dann haben wir noch so einen kleinen schriftlichen Test in Anführungszeichen, wo es um ethische Entscheidungsfindung geht, wo man so Situationen vorgestellt bekommt und dann ankreuzen würde, wie würde man sich verhalten. Und die letzte Station, das ist jetzt seit einigen Semestern mit dabei, das heißt MHB Talk. Das ist die Möglichkeit, die wir den BewerberInnen geben, die MHB noch ein bisschen besser kennenzulernen. Da sitzen dann ein paar Studierende und man kommt dann einfach so ins Gespräch. Was erwarten sich die BewerberInnen von der MHB? Was befürchten sie vielleicht? Was sind Fragen? Genau, das soll so das Angebot sein. In den anderen drei Stationen lernt die MHB einen besser kennen und in der letzten Station sollen die BewerberInnen die Möglichkeit haben, die Hochschule und Universität ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, so sieht so ein ganzer Tag aus, dauert von 8:30 Uhr bis 17 Uhr. Zwischendrin gibt es eine Mittagspause und genug andere Pausen. Das ist ein vollgepackter Tag und ja, hoffentlich im Januar wieder in Präsenz.
Ist das denn, also kann ich mich darauf vorbereiten? Oder ist wirklich einfach nur ich und meine Personality, und ich kann nicht so.
Ich sage immer, also ich glaube, man kann keine Tipps geben. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man selbst ist und ich glaube tatsächlich, wenn man sich vorbereitet, dann neigt man mehr dazu, darüber nachzudenken, was ist jetzt die richtige Antwort, die ich hier geben muss. Und wenn man einfach frei aus dem Bauch heraus seine Antworten gibt oder ja, sich selbst darstellt, ist es, glaube ich, das Beste, was man machen kann.
Das Schlimmste, was man machen kann, ist irgendwas aufzuschreiben vorher und dann wie so eine Kassette abzuspielen. Das merkt man nach 30 Sekunden und das ist dann nicht wirklich gut. Also man sagt ja immer, man kann sich nicht vorbereiten. Ich finde immer, oder was sage ich immer Leuten auch, werde ich häufiger auch mal gefragt, werdet euch darüber klar, warum wollt ihr eigentlich Medizin studieren? Hinterfragt es auch mal ruhig kritisch. Es ist ja auch an dem Beruf nicht alles rosarot. Und wieso bin ich jetzt dieser Mensch, der hier dieses Motivationsschreiben schreibt oder eben jetzt zu diesem Auswahltag geht? Also setzt euch mit eurem eigenen Lebenslauf kritisch auseinander und alles andere sind dann wirklich so Akutsituationen, auf die man dann reagieren sollte. Da bringt es nichts, das vorher zu wissen. Ganz im Gegenteil, wenn man das schon kennt oder vielleicht irgendwie was gehört hat oder so, sich auf eine Sache so vorbereitet und so völlig geistig unflexibel ist, weil dann ist doch mal irgendwie in einem Jahr ein bisschen was anders, dann ja, fällt das halt auf. Ist dann nicht so gut.
Tipp natürlich, wenn man euch hat als PrüferInnen sozusagen, einfach sagen, dass sie den Podcast gehört haben für 10% mehr Wahrscheinlichkeit auf einen Studienplatz auf meinen Nacken. Nein, Spaß.
Die Checkliste leider nicht her.
Ja, das gibt ihr. Aber da könnt ihr euch ja als Studierende gut einsetzen, dass das ein Punkt zur Aufnahme wird. Also muss man sich jetzt wirklich mal vorstellen. Also, wir haben das jetzt mal so salopp gesagt, aber ey Leute, stellt euch mal vor, da sitzen Studierende, das habe ich letztes Mal schon gesagt, ich komm da nicht drüber hinweg, Lukas. Da sitzen Studierende im Auswahlverfahren für die Uni, was einfach komplett Genius ist, weil ihr ja dort studiert, ihr wisst ja, was man braucht, um es da erfolgreich durchs Studium zu schaffen. Und was halt Leute, die für Vorstellungen, nee, ich, nee, komme ich ja auf an der Stelle. Das ist einfach komplett, es
Ja,
ist so schlau,
das
es
ist
ist einfach
also,
so
ich
schlau,
sag
ich
mal
komme
so,
da nicht drüber weg.
und es repräsentiert halt auch einfach, was, wofür die MHB ja auch so ein bisschen steht, ne? Dass die Studierenden sich einsetzen können. So, das wird ja dann während des Bewerbungsverfahrens eigentlich sogar schon klar. Oder das sieht man sogar schon sofort, dass man jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Prüferin oder Prüfer hat und einen Student oder eine Studentin vor sich sitzen hat. Und das ja eben gefühlt dann 50-50 ist. Ja, ich komme nicht irgendwo rein und habe ein Komitee von 5 Geschäftsführern gefühlt und dann dem Dekan und ich weiß nicht was, sondern man hat dann Student, Studentin und Prüferin da sitzen und ja, gefühlt 50-50 wird die Entscheidung getroffen.
Genau, also wir sind halt Tandems immer. Wir nennen das immer einen professionellen Gutachter, eine professionelle Gutachterin, eben ein Professor, ein Vimi, unser Dekan, unser Präsident, wie auch immer. Und dann immer in Kombination mit einem Studenten, einer Studentin aus höheren Fachsemestern. Und ja, und dann gibt es halt so Checklisten, dass das jetzt auch nicht so nach Gusto, ne, den nehmen wir nicht, sondern das wird alles standardisiert beurteilt. Am Ende wird das dann zusammengerechnet und dann kriegen einfach die besten 48 BewerberInnen, also oder die in der Rangliste am höchsten stehen, kriegen dann einen Studienplatz angeboten. Also wir versuchen das möglichst objektiv zu gestalten und möglichst fair natürlich auch.
Das würde mich mal interessieren, wie das aussieht, wonach ihr so ein Ausweittag würde mich echt mal interessieren. Das ist
Justin, du kannst
crazy.
ja mal einfach mal hingehen, ja, und kannst einfach mal durchlaufen, ohne
Oder
dich zu bewerben oder
stressig.
sowas. Kannst ja, vielleicht können dich Janis und Nele dich ja jetzt einladen und
Und
du machst den
dann, genau.
Bewerbungstag einmal mit ohne und guckst hinterher, wo bist du gelandet auf der
Dann
Checkliste.
kommt, wollte gerade sagen, dann kommt raus, Justin im PJ hätte aber an der MHB nicht ins Studium geschafft.
Tja.
Perfekt. Klasse, machen wir so. Hammer. Was man vielleicht noch kurz dazu sagen muss, Studien- bzw. Bewerbungsgebühr, 175 Euro auf den Nacken, kostet ein bisschen was, aber ich glaube, wenn man mal ganz ehrlich ist, was ich nicht alles für meine Bewerbung fürs Studium ausgegeben habe über Vorbereitungsunterlagen, also
Ja, und
das
du
ist es jetzt
zahlst
nun wirklich nicht.
mittlerweile 100 Euro für den TMS allein schon, auch für die
Ja,
Anmeldungsgebühr, ne?
also ja, genau.
Also
Also da
von daher.
braucht man nicht drüber reden.
Ja.
Plus, man kann sich, glaube ich, unabhängig davon, ob man jetzt eingeladen wird oder nicht, dreimal insgesamt bewerben. Einfach nur noch mal so als Randdaten, dass man das weiß. Ja. Janis Nele, wann kann man sich denn bewerben? Das geht ja jetzt dann zum Wintersemester 22, 23 weiter. Fürs Sommersemester ist ja finito. Und genau, und dann ist es doch, wenn ich mich nicht täusche, am 15.02., richtig?
Genau, am 15.02. startet dann die Bewerbungsfrist fürs Wintersemester, wie du gerade richtig gesagt hast. Ich glaube, dann 2 Monate bis zum 15.04. Dann sind im Sommer, im Juni, Juli irgendwann wieder unsere Auswahltage und dann bekommt man danach relativ schnell per E-Mail Bescheid, ob man einen Studienplatz angeboten bekommt oder nicht. Also in diesen Zeiten, ich kann mich noch selber so gut daran erinnern, wie oft man das Telefon in der Hand hat, wann kommt denn diese E-Mail? Ja, aber das kennen vielleicht auch einige der ZuhörerInnen, wenn man auf das TMS-Ergebnis wartet. Also, wie viel ich vor dem Studium auf irgendwelche Sachen gewartet habe, das ist echt absurd.
Jo. Ach so,
Ja,
ja.
jetzt eher
Ich
du.
dachte, Stefan Graf sagt noch was. Nee, also wirklich. Ich komme da gar nicht mehr für. Für mich seid ihr jetzt Stefan Graf. Also ja, genau. Wie gesagt, generell immer Bewerbungsfrist Februar bis April, also meistens 15. Februar bis April oder 15. August bis Oktober. Ja, das sind so die Rahmenbedingungen und ich glaube, gerade mit diesem Infoveranstaltungstag jetzt am 27.11. habt ihr eigentlich jetzt genug mit an die Hand bekommen, würde ich sagen, um euch da eine Meinung drüber zu bilden, ob das eventuell was für euch sein könnte. Macht doch da an diesem Infoveranstaltungstag gerne mit. Und lasst es euch vielleicht mit der Familie und dem Weihnachtsbaum dann auch mal durch den Kopf gehen. Ja, weil Lukas hat das immer so schön gesagt, da kommen doch alle mal zusammen und dann kann man das ja mal auf dem Tisch. Und du, Mama, Papa, so ein Medizinstudium für 125.000 Euro würde ich mir schon wünschen.
Ja, das ist wirklich so, ne? Also ich glaube, damals bei mir war das auch ein Prozess. Es war natürlich ja ein langer Prozess, sich dafür zu entscheiden, auch nach Ungarn zu gehen. Und ich weiß jetzt, um ehrlich zu sein, nicht mehr so ganz genau, wie das ist schon ein paar Jahre her. Aber es ist auch an den Weihnachtsfeiertagen passiert, weil du in den Tagen einfach alle haben Zeit, keiner hat Hektik, keiner geht arbeiten und man kann sich einfach mal intensiver über bestimmte Themen unterhalten. Und das ist ein Thema, über das muss man sich intensiv unterhalten. Und deswegen ist das. Ja, wir haben das jetzt immer so spaßeshalber gesagt, so unterm Tannenbaum wird das entschieden so, aber unterm Tannenbaum werden halt wirklich viele wichtige Entscheidungen auch getroffen so im Leben, weil man auch einfach in den Tagen mal keine Ablenkung hat und mal wirklich nur über sich nachdenken kann und sich vielleicht auch mit der Family halt einfach mal zusammensetzen kann, ne?
Ja. Janis und Nele, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt, glaube ich, sehr wertvolle Einblicke gegeben. Gibt es irgendetwas, was ihr noch unbedingt loswerden möchtet? Wenn, dann ist jetzt der Zeitpunkt dafür.
Auf jeden Fall danke auch für eure Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Ist auch mal irgendwie, ja, was anderes. Genau.
Auch ich glaube, es wurde schon so viel gesagt. Es hat wirklich Spaß gemacht, auch unsere Universität so ein bisschen nach außen hin zu zeigen. Ich kann immer nur empfehlen, wenn man sich dafür interessiert, sich zu informieren, sich verschiedene Sachen anzugucken, sich auch nochmal wirklich zu überlegen, was bin ich für ein Typ, was ist mir wichtig für 6 Jahre und 3 Monate Studium. Das ist nicht zu unterschätzen. Und ja, es gibt halt verschiedene Wege und da muss man halt für sich selber schauen, welchen Weg möchte ich gerne gehen. Aber die wichtige Botschaft, wenn man Medizin studieren will und irgendwie einen Platz bekommen will, irgendwo findet sich immer irgendeine Möglichkeit.
Ja, und
Super.
man soll nicht aufgeben, glaube ich. Also ich glaube, ich war oft davor, das zu tun.
Es
Und es
lohnt
gibt immer
sich, da zu
Mittel
bleiben.
und Wege. Ja, es gibt immer Mittel und Wege, irgendwie seinen Traum zu verfolgen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man da weiterhin dran glaubt.
Ja, das sind sehr schöne abschließende Worte. Ich glaube, da kann sich jeder nochmal wirklich reinfühlen, weil das kennt Justin und ich auch zu Genüge, die Situation. Ich bedanke mich auch bei euch beiden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sehr cool. Und damit würde ich sagen, schließe ich den Podcast.